Grüße euch herzlich. Leben mit Jesus hat Folgen. Der Satz stammt nicht von mir. Den hat Christoph Zehnten in einem Lied so geschrieben vor einer Reihe von Jahren. Folgen, Leben mit Jesus hat Folgen. Zum Glück hat es die. Zum Glück bleibt mein Leben nicht so, wie es ist. Jesus will und wird mein Leben verändern. Zu meinem Besten. Und dein Leben auch zu deinem Besten. Die Folgen können sehr schön und befreiend sein. Manchmal auch schmerzhaft und mühsam. Manchmal beides. Schwer. Und schön. Aber immer hilfreich. In dem erwähnten Lied heißt es zum Beispiel, die alten Pläne und Ideen zählen nicht mehr. Davon haben wir genug. Jeder von uns hat im Lauf seiner Kindheit viele Mechanismen entwickelt, die ihm zum Überleben geholfen haben. Manche haben vielleicht gelernt, in ihrem Elternhaus, wenn man den Mund aufmacht, kriegt man eine drüber. Später wundern sich dann andere, warum die so wenig sagen. Hat seine Gründe. Manchmal bei Konflikten, wie man damit umgeht. Ne? Manche fliehen, manche ziehen den Kopf ein, manche passen sich an oder ducken sich weg, manche konfrontieren auch. Wenn jemand nicht meiner Meinung ist, dann kriegt er eine drauf. Ne? So haben wir uns an vieles gewöhnt, reagieren, ohne viel nachzudenken. Ganz unwillkürlich. Das tut oft nicht gut. Anderen nicht und uns auch nicht. Darum kann es geschehen, dass Gott uns manches wieder abgewöhnen will. Dazu braucht er sein Wort. Werden wir gleich noch merken. Veränderungen, ich habe es gerade schon angedeutet, Veränderungen sind nicht immer leicht. Da muss man manchmal Wahrheiten erkennen, die man bisher erfolgreich verdrängt hat. Da musst du Gewohnheiten ablegen, die so schön bequem sind. Ist ja immer bequem, die Welt so zu sehen, wie man sie gerne hätte. Und nicht zu merken, dass sie eigentlich anders ist. Das kann aber so gut sein, das so zu entdecken für dich und für deine Mitmenschen. Darum redet Jesus dir nicht nach dem Mund. Weil er dich befreien will. Dein Leben erleichtern und ein sinnvolles Leben möglich machen will. Dein Leben in seiner Kraft und in seiner Gemeinschaft. Er hat einmal gesagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Naja, ich weiß ja nicht, hat jemand von euch schon mal, nee, Ochsen machen das immer, da verliest kein, Ochsen machen so mit anderen im Joch gehen, ne? Ist nicht so einfach, da muss man arbeiten. Für unsere Logik, Jesus sagt, ist leicht. So bitte ich dich jetzt mit mir auf den Text zu hören, um den es heute geht, und zu überlegen, was er mit deinem Leben zu tun hat. Und behalte das im Blick. Jesus will dich niemals beschweren, sondern dich zu seiner Nachfolge befreien. Vielleicht wird er sein Wertesystem umkrempeln, aber es wird nie zu deinem Nachteil sein. Leben mit Jesus hat Folgen, ja, aber immer positive. Immer positive. Ich lese den Text, um den es heute gehen wird. Es sind ein paar Verse aus dem Lukas-Evangelium und dem Ende des 9. Kapitels. Da heißt es, es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sie, das ist Jesus und seine Jünger, da sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Ich sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr. Vorher aber erlaube mir, hinzugehen und Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückschaut, ist für das Reich Gottes tauglich. Ich habe wieder 3 Punkte, ne? Manche haben das ganz gerne, manche haben auch gerne ein paar mehr oder ein paar weniger. Also, erstens ein Text, der uns betrifft. 3 Szenen und keine wird zu Ende erzählt. Ist euch das aufgefallen? Der erste von den dreien bekundet, ich will dir, Jesus, um jeden Preis nachfolgen. Der zweite wird von Jesus zum Leben unter seinem Auftrag und zum Folgen herausgefordert. Der dritte möchte Jesus nachfolgen, aber er bittet von ihm noch einen Aufschub. Jetzt möchten wir doch gerne wissen, wie haben sich die denn jeweils entschieden? Wäre doch interessant, ne? Wir erfahren es bloß nicht. Was bedeutet das? Mir scheint es, dass es hier nicht um die innere Einstellung von jedem dieser 3 Männer geht. Auch Namen und nähere Umstände bleiben uns ja unbekannt. An ihnen wird vielmehr deutlich, was Nachfolge bedeuten kann. Die Frage ist also nicht, wie sie sich jeweils entschieden haben, sondern wie du dich entscheidest. Die Beschäftigung mit diesen Versen hat auch mich sehr angesprochen, weil es eben nicht um eine bloße Information geht, die ich zur Kenntnis nehmen kann oder auch nicht. Fernseher, wenn Nachrichten kommen, die mir nicht gefallen, kann ich ausmachen. Das geht hier nicht so einfach. Mit diesen Versen wird eine Frage an mich gestellt, die ich beantworten muss. Jeder von uns. Kann keiner für den anderen machen, ne? Gibt so Sachen, die kann keiner für den anderen machen. Zum Beispiel essen. Oder zum Beispiel zur Toilette gehen. Ja, da gibt es die schöne Geschichte, da hat einer gesagt, ich muss zur Toilette, sagt der andere, geh gleich für mich mit. Dann kam er wieder und sagte, du Quatschkopf, du hast ja gar nicht gemusst. Also, man kann sich nicht vertreten lassen, es geht um dich. Du musst das beantworten, und zwar nicht mit Worten, sondern mit deinem Leben. Natürlich kannst du das alles einfach beiseite schieben und sagen, was interessiert mich das? Aber wenn du willst, dass Jesus der Herr deines Lebens ist, dann kommst du daran nicht vorbei. Ich auch nicht. Niemand, der Jesus folgen will, kommt daran vorbei. Jesus hat einmal dazu aufgefordert, vor einer Unternehmung den dafür nötigen Aufwand bewusst in den Blick zu fassen. Lukas, Evangelium des Lukas, Kapitel 14 steht das. Wer bauen will, soll vorher überschlagen, ob er sein Vorhaben bezahlen kann. Und wer einem übermächtigen Gegner standhalten will, soll sich vorher beraten, ob er das mit seinen Kräften hinkriegt. Und wenn nicht, dann soll er um Frieden bitten, solange es noch möglich ist. So geht also Nachfolge. Überlege, ob du es durchhalten kannst. Und wenn nicht, dann bitte Gott um Frieden. Er lässt sich nie umsonst bitten. Natürlich kannst du sagen, wie kann ich das bedenken? Woher weiß ich denn, ob ich das durchhalte? Keine Ahnung, was kommt, welche Folgen das hat, wie es konkret aussieht. Ich kann nicht sagen, wie ich reagieren werde. Ich könnte zwar jetzt sagen, was ich will, aber ob ich das nachher auch so tue? Eine gute Frage, die zum Nachdenken herausfordert. Wir kommen nachher noch dazu. Lasst uns erst nochmal anschauen, was Jesus hier zur Nachfolge und zur Gemeinschaft mit ihm zu sagen hat. Das ist jetzt mein zweiter Punkt, dreimal Nachfolge konkret. Übrigens gibt es ein schönes Sprichwort, na, alle guten Dinge sind drei. Das trifft hier auch zu. Sind lauter gute Dinge. In einer Bibelübersetzung habe ich über diesem Abschnitt die Überschrift gelesen, vom Ernst der Nachfolge. Das Wort Ernst kann uns aber auch eine falsche Fährte führen. Ich meine, dass es vielmehr um Klarheit geht. Klarheit ist zwar nicht immer schmackhaft, aber immer hilfreich. Immer hilfreich. Zum Beispiel bei einer Krankheit. Über die Medizin sagt man so schön, was bitter im Mund ist, im Magen gesund. Ist manchmal bitter. Manchmal ist schon die Diagnose bitter. Aber wenn du weißt, was du hast, kannst du was dagegen tun. Klarheit ist immer hilfreich. Da sagt also einer zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Ist das nicht prima, wenn ein Mensch Jesus folgen will? Um jeden Preis Jesus folgen? Und Jesus, der sagt nicht, Halleluja, preis den Herrn. Der sagt, der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Ist das eine Einladung? Es ist eine Klarheit. Warum es gerade diesem Mann sagt, wissen wir nicht. Wir können nur vermuten, dass Jesus seine Gründe hatte. Aber es gilt grundsätzlich, also auch für dich. Darum hör doch drauf. Jesus ist nicht gekommen, weil er dir irdische Sicherheit bieten will. So nach dem Motto, wenn ich mit Jesus gehe, kann mir nichts mehr passieren. Da müsste man dann mal mit Leuten sprechen. Die in manchen Ländern ist das so, wegen des Folgens Jesus einiges zu ertragen haben. Man kann nicht mit Jesus sein Schäfchen ins Trockene bringen. Ja, Jesus will uns bei Gott eine Wohnung vorbereiten, hat er auch mal gesagt. Johannes 14. Wird uns bei Gott gewiss geschenkt, aber hier auf der Erde noch nicht. Bei Gott bestimmt, aber hier auf der Erde noch nicht. Jesus ist nicht gekommen, um uns irdische Sicherheit zu bringen, sondern in die Gemeinschaft mit ihm zu führen. Zweite Szene. Jesus ruft einen Menschen in seinen Dienst und der möchte zuerst seinen Vater begraben. Ist doch schön, wenn jemand das macht, ne? Sich um die Eltern kümmern. Er will ja Jesu Auftrag auch folgen, aber erst, wenn die Bindung an seinen Vater nicht mehr besteht. Sagt Gott nicht eigentlich, dass wir unsere Eltern ehren sollen? Sagt er. Aber wenn die Bindung an die Eltern zum Argument dafür wird, dass sie Jesus nicht folgen will, dann ist was schief. Wer ist denn wichtiger, Jesus oder der Vater? Jesus hat ja manches Mal ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Bindung an ihn Vorrang haben muss vor allen anderen Bindungen. Den Vergleich mit dem Überschlagen der Kosten, den ich vorher erwähnt habe, schließt Jesus übrigens mit diesem Satz, so auch jeder von euch, jede natürlich auch, wer nicht sich lossagt von allem, was er hat, kann mein Jünger nicht sein. Das schließt die Eltern ein. Es geht ja nicht um Trennung. Mit euch habe ich jetzt nichts mehr zu schaffen. Sondern es geht um Vorrang. Ich weiß nicht, was den Gesprächspartner in diesem Moment bewegt hat. Für uns heute gilt jedenfalls. Wenn wir Jesus folgen wollen, dürfen wir uns nie hinter einem Gebot verstecken, auch wenn es ein Gebot Gottes ist. Wenn wir Jesus nicht folgen wollen, dürfen wir uns nicht hinter einem Gebot Gottes verstecken. Natürlich kannst du sagen, oh, jetzt wird's aber ganz schön radikal. Stimmt. Aber es ist hilfreich. Denn Jesus weist auf etwas hin, was sich durch keine subjektiven Wertmaßstäbe ändern lässt. Das wird in der dritten Szene ganz deutlich. Wieder kommt einer, der Jesus folgen will. Ich glaube, dass er das tatsächlich will. Aber er möchte vorher noch was anderes tun, nämlich sich von seinen Verwandten verabschieden, und dafür soll Jesus ihm die Genehmigung geben. Nun reagiert Jesus mit einem Hinweis, von dem ich finde, dass er die Zielaussage dieser drei Szenen sehr gut zusammenfasst. Wer seine Hand an den Pflug legt, wer also pflügen will, und dann zurückschaut, der ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Die meisten von uns sind ja nicht in der Landwirtschaft tätig. Ich auch nicht. Ich habe auch in meinem Leben noch nie eine Furche gezogen. Zum Glück. Aber ich verstehe sofort, was gemeint ist. Wer pflügen will, muss nach vorne gucken. Er muss das Ziel vor Augen haben, sonst wird seine Arbeit krumm und schief. Eben unbrauchbar. Kein Bauer wird einen Knecht haben wollen, der krumme Furchen zieht, ne? Also, er kann nicht zwei Zielen gleichzeitig folgen. Niemand kann das. Das ist schon an jeder Wegkreuzung so. Wer sich für einen Weg entscheidet, entscheidet sich gegen alle anderen. Ist so. Und wenn du dann nicht den Weg wählst, den Wegweiser, der dich zum Ziel führt, wirst du es verfehlen. Logisch. Du kannst immer nur einem Wegweiser folgen, nicht gleichzeitig mehreren. Ohne Bild. Wer Jesus folgen will, kann nicht gleichzeitig nach etwas anderem streben. Wenn du ihm nicht folgst, hast du was anderes im Fokus. Nicht zu deinem Vorteil. Nicht zu deinem Vorteil. Vor ein paar Wochen habe ich einen Podcast angehört. Fand ich sehr interessant. Da hat sich ein gewisser Bernd, ich weiß nicht, ob der irgendjemand kennt, der hat einen Podcast, der heißt Ben Unscripted, warum auch immer. Und er hat sich mit dem Johannes Hartl unterhalten. Johannes Hartl hat das Gebetshaus in Augsburg gegründet und war bis vor kurzem auch dessen Leiter. Und der hat dann gesagt, jeder betet irgendwas an. Das hat den Ben dann doch ziemlich überrascht, und er hat zurückgefragt, meinst du jetzt 100% oder 90%? Hat er gesagt, nein. Ich meine 100, jeder. Jeder, so hat er damit ausgedrückt, hat ein höchstes Ziel im Erfolg. Nachdem er seine Taten ausrichtet, nachdem er seine Entscheidungen trifft. Manchen möchten zum Beispiel gerne viel besitzen, andere möchten vor allem ihre Ruhe haben, in Ruhe gelassen werden. Manche suchen den Erfolg, ich will der Beste sein. Manche wollen der beste Schauspieler sein oder der beste Tennisspieler oder der beste Tischtennisspieler oder halt der Beste. Manche wollen Ansehen haben bei anderen, wollen unbedingt dazugehören. Und was einem Menschen wichtiger ist als alles andere, das betet er an. Auch wenn er das Wort nicht verwendet. Das ist jedenfalls das Ziel, nach dem er strebt. Und darum geht es. Das ist die Frage. Was betest du an? Du gehörst doch auch zu jedem, oder? Wenn du 100% gehörst du auch zu. Was betest du an? Was steht in deiner Wertehierarchie ganz oben? Das zeigt sich daran, wonach du deine Entscheidungen triffst. Nicht am Sonntagmorgen, sondern unter der Woche. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Wie denkst du über Menschen und redest über sie? Braucht ihr mich jetzt nicht beantworten, ne? Reicht, wenn ihr das selber beantwortet. Wie gehst du mit ihnen um? Wofür setzt du deine Zeit ein? Für dein Handy? Für dein Fernseher? für die Gemeinschaft mit Gott, für die Gemeinschaft mit anderen Menschen? Was gibt bei deiner Berufswahl oder bei deiner Arbeitsplatzwahl den Ausschlag? Wonach strebst du? Wonach triffst du deine Entscheidungen? Wofür verwendest du dein Geld? Für dich selber? Oder für Menschen, die in Not sind? Gibt ja das schöne Lied von Manfred Siebald, der ist inzwischen auch schon über 70, aber hat schöne Lieder gemacht. Da heißt eines davon: Womit habe ich das verdient, diesen Überfluss, dass ich essen kann und dass ich nicht hungern muss? Und dann heißt es in einem Vers sehr schön: Er schüttet mir nicht umsonst meine Hände voll, er gibt mir das, was ich für ihn verteilen soll. Wofür verwendest du dein, das, was du hast? Du darfst ja dein Leben genießen. Aber andere dürfen das auch. Wonach strebst du? Wonach triffst du deine Entscheidungen? Vielleicht musst du mal mit jemandem darüber sprechen, der dir dabei hilft, dich selber besser kennenzulernen. Und dir selber auf die Schliche zu kommen. Ich habe das schon manchmal nach Therapiegesprächen gedacht. Ist ja eigentlich seltsam. Man kommt sich selber auf die Schliche und findet das auch noch gut. Aber das habe ich immer erst hinterher gemerkt. Es ist sinnvoll, dem auf die Schliche zu kommen und so hilfreich. Ich nehme an, dass du dich auch nicht weiterhin über deine Motive selber täuschen willst. Auch Jesus möchte das vermeiden, weil er dich liebt, weil er will, dass du tatsächlich ihm nachfolgst. Nicht irgendetwas anderes. Und dass diese Nachfolge dein Leben verändert. Er sagt dir also nicht, was unbequem ist, weil er dich schikanieren will. Hast du schon mal überlegt, warum Ärzte an dir rumschnippeln, auch wenn es weh tut? Doch nicht, weil sie Spaß dran haben, kann ich wieder jemand wehtun, sondern weil er dir helfen will. So ist Jesus auch. Er sagt mal: Warum nennt ihr mich eigentlich Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage? Jesus möchte, dass du tust, was er dir sagt, nicht was andere dir sagen. Es gibt viele, die dir was sagen. Eltern sagen einem, wie man sich verhalten soll. Die Arbeitskollegen sagen, wie man sich verhalten soll. Der Prediger sagt auch noch am Sonntag, wie man sich verhalten soll. Ich habe das mal so formuliert. Hört nicht auf Menschen, hört auch nicht auf den Prediger. Hör auf Jesus. Was er dir sagt. Wenn schon Ärzte so sind, wie viel mehr er. Nachfolge konkret bleibt drittens. Mein dritter Punkt heißt nicht Ende, sondern Anfang. Nicht Ende, sondern Anfang. Bleibt eben jetzt die Frage, wie wird denn jetzt Jesus zur absoluten Wertepriorität meines Lebens? Soll sich auch in den Taten auswirken. Wie geht das denn jetzt? Das Erste, was uns meistens einfällt, ist, du musst eine Entscheidung treffen, und zwar eine bewusste und willentliche Entscheidung. Ist gewiss ein wichtiges Element, aber wird sie deine tief verwurzelten Ziele verändern? Ich denke dabei an den Apostel Petrus, auch einer der Jünger Jesu. Er war sicher ein eifriger und entschiedener Nachfolger. Er war fest entschlossen, und wenn sich alle mit dir ärgern, ich nicht. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Ich bin überzeugt, es war ihm damit ganz ernst. Aber hat dieser bewusste Entschluss seine Verleugnung verhindert? Offensichtlich nicht. Ist dir die Fernsehsendung bekannt, denn sie wissen nicht, was passiert? Spannend. Da mussten drei Leute mit Situationen und Anforderungen umgehen, die ihnen vorher unbekannt waren. Nun waren das drei Leute, die improvisieren können. Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Thomas Gottschalk, damals war er noch dabei. Und selbst wenn es nicht klappte, hatten sie immer noch einen flapsigen Spruch drauf. War ja auch nur ein Spiel. Unser Leben könnte den gleichen Titel haben. Du weißt nicht, was passiert. Allerdings bist du wahrscheinlich nicht im Improvisieren geübt. Vor allem, es ist kein Spiel, sondern der Ernstfall, dein Leben. Und wenn du da was in den Sand setzt, kannst du es nicht rückgängig machen. Und auch wenn dir ein flapsiger Spruch einfällt, gibt ja so Leute, dann hilft dir das nicht weiter. Die Nachfolge Jesu läuft genauso ab. Du weißt nicht, was kommt, welche Situationen dich herausfordern werden, welche Konsequenzen damit verbunden sind. Du kannst sicher was für die Stabilisierung eines Glaubens tun, Wort Gottes lesen zum Beispiel. Aber du kannst nicht für dein Tun garantieren, auch wenn du jetzt äußerst entschlossen bist. Denk an Petrus. Er war auch sehr entschlossen und handelte dann ganz anders, als er ursprünglich vorhatte. Jesus sagt, überschlage die Kosten. Und wenn du das nüchtern durchrechnest, wirst du früher oder später zu dem Schluss kommen, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Natürlich kann dir ein Entschluss weiterhelfen. Aber du hast es trotzdem nicht in der Hand. Du kannst ausprobieren. Die einzige unverrückbare Sicherheit ist die, dass du von Gott bedingungslos geliebt wirst. Einzige unverrückbare Sicherheit, ihm zu begegnen, den Wert seiner Liebe zu entdecken, ist ein unverdientes Geschenk. Darum darfst du Gott bitten. Ich denke nochmal an Johannes Hartl, von dem ich vorhin schon erzählt habe. Er hat beschrieben, wie er als noch Nichtgläubiger in einer Veranstaltung, die ihm im Übrigen herzlich gleichgültig war, aus Langeweile nach vorn ging und für sich beten ließ. Dazu wurde er eingeladen, hat er gedacht, da kann ich ja mal machen. Er hatte nichts gesucht, auch Gott nicht. Er beschreibt sich selber als arroganten Sack. Ich war ein arroganter Sack, sagt er. Aber er ging nach vorne. Aus Langeweile. Er hat nichts gesucht, hat er gesagt. Auch Gott nicht. Und er blieb dann mit einem Gefühl zurück. Davon will ich mehr. Er war Gott begegnet. Und er bezeichnet das als reines Geschenk. Der kann das wirklich sagen, ich habe nichts dafür gemacht. Gott hat es mir geschenkt. Das ist für mich die entscheidende Erkenntnis aus der Beschäftigung mit unserem heutigen Text. Das sind drei Anforderungen, wie Nachfolge aussehen wird. Und ich muss sagen, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Du übrigens auch nicht. Du kannst es probieren. Hast du schon mal versucht, Jesus ähnlicher zu werden? Ist es dir gelungen? Sprechen wir nicht drüber. Und wenn du dich noch mehr anstrengst, kannst du machen. Wird nicht gelingen. Schau doch mal an, wie Jesus gelebt hat, wie er Wahrheit und Liebe miteinander verbunden hat. Hast du schon mal mitgekriegt, wie wir Menschen das machen? Entweder geht es um die Wahrheit und wir kämpfen dafür. Dann bleiben wir in der Regel die Liebe schuldig. Oder wir heben die Liebe auf den Sockel. Dann relativieren wir meist die Wahrheit. Jesus hat das nie gemacht. Ich habe noch nie jemand getroffen, der so leben konnte wie er. Ich habe schon ein paar Jahre hinter mir jetzt. Sieht man an der Haarfarbe. Gibt die schöne Frage, welche Haarfarbe hatten die alten Römer? Ganz leicht beantworten. Grau. Das waren ja alte Römer. Okay. Ich habe noch nie jemand getroffen, der das konnte, so leben wie Jesus. Und wenn du es versuchst, wirst du bald merken, ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Meine Bemühungen, meine Entschlossenheit reichen einfach nicht aus, Gott zu begegnen und die Sehnsucht zu bekommen, so zu werden wie er, ist reines Geschenk. Bitte Gott auch. Bitte ihn, dass er der Grund und das Ziel deines Lebens wird. Hör auf die Worte Jesu und handle danach. Und wenn du scheiterst, wird es sich für dich vermutlich wie ein Ende anfühlen. Es ist auch ein Ende, nämlich das Ende deiner Möglichkeiten. Aber für Gott wird es ein Anfang sein, der Anfang aus seiner Kraft zu leben. Du schaffst es nicht. Du wirst immer wieder versagen. Ich habe mal von einem Prediger gehört, der sagte, wenn die Leute wüssten, was ich unter der Woche alles gedacht habe, würden sie mir keinen Satz mehr abnehmen. Du schaffst es nicht. Häng dich an Jesus, er versagt die, nur er. Zwei Worte zum Schluss sollen das unterstreichen. Zuerst ein Wort Jesu. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin, sagt er. Nicht ich zeige dir den Weg und du hast es dann gefälligst aus eigener Kraft hinzukriegen. Krempel dir im Lauf. Er sagt, ich bin der Weg. Und dann das Wort Gottes, das für dieses Jahr als Jahreslosung ausgewählt wurde. Da sagt Gott, siehe, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Auch dein Denken, dein Leben, deine Maßstäbe, deine Werte. Gott sagt, ich mache das neu. Ja, sagst du, aber das gilt ja für die Offenbarung. Ja, da steht es. Aber Jesus sagt auch, das ewige Leben fängt heute schon für den an, der mit mir lebt. Heute schon. Ich mache alles neu, sagt Gott. Dir bleibt es zu beten, Gott sei mir Sünder gnädig. Manche kennen die Geschichte, Lukas 18. Und wenn du so betest, sag, ist doch kurz, ne? Der hat ja nicht einmal Amen gesagt. Und Jesus sagt, der ging gerechtfertigt in sein Haus. Wenn du da sagst, ich bin ein Sünder, Gott sei mir gnädig, hast du die besten Voraussetzungen, ihm nachzufolgen. Und auf diesem Weg wirst du merken, Gott wird es sagen, siehe, das heißt, schau genau hin, du wirst es erleben, ich mache alles neu, ich mache das. Ich glaube, dass Christoph Zehner das gemeint hat, als er das Lied gedichtet hat, das ich am Anfang zitiert habe. In dem Refrain heißt es, folgen, komm, wir wollen ihm folgen. Sein Weg ist gut, wir gehen hinterher. Sein Weg ist gut, wir gehen hinterher. Und auf diesem Weg werden wir merken, wie Gott sein Versprechen einlöst. Siehe, ich mache alles neu. Wir beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du jeden von uns liebst, wie er ist. Danke, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast. Danke, dass du nach uns suchst und mit uns auf unserem Weg bist. Danke, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, dass du uns fähig machst zur Liebe. Und zur Annahme, weil du uns angenommen hast und bedingungslos liebst. So persönlich. Danke, dass du uns fähig machst, diese Gnade und Liebe an andere weiterzugeben. Weiterzugeben an die Menschen um uns herum. Mitten in unserem alltäglichen Leben. Stärke uns in der Ausrichtung auf dich. Hilf uns in diesem Dienst an den Menschen, die das so nötig brauchen, die dich so nötig brauchen, du gnädiger und liebevoller Gott.